Rainer, lies mal vor.
Kapitel 2. Der Unbekannte. Der Tag, den Dantes längst mit offenen Augen erwartet hatte, erschien endlich. Bei seinen ersten Strahlen erhob er sich und stieg, wie am Tage vorher, auf den höchsten Felsen der Insel, um die Gegend zu erforschen. Es war alles öde wie am Tage zuvor. Edmond stieg wieder hinab, hob den Stein auf, füllte seine Taschen mit Edelsteinen, brachte, so gut er konnte, die Bretter und Beschläge der Kiste wieder an ihre Stelle, bedeckte sie mit Erde, stampfte diese Erde ein, warf Sand darauf, um die frisch umgewühlte Stelle dem übrigen Boden gleichzumachen. Dann trat er aus der Grotte hervor, legte die Platte wieder auf, häufte auf die Platte Steine von verschiedener Größe, stopfte Erde in die Zwischenräume, pflanzte in diese Myrten und Heidekraut, bedeckte die neuen Pflanzungen, damit sie wie alte aussähen, mit Staub, verwischte die Spuren seiner ringsum sichtbaren Tritte und erwartete mit Ungeduld die Rückkehr seiner Gefährten. Denn jetzt galt es nicht mehr, seine Zeit mit Beschauung dieses Goldes und dieser Diamanten hinzubringen und, wie ein unnütze Schätze hütender Drache, auf der Insel Monte Cristo zu verweilen. Er musste ins Leben, unter die Menschen zurückkehren und in der Gesellschaft den Rang, den Einfluss, die Gewalt erlangen, die in der Welt der Reichtum verleiht, die erste und größte der Kräfte, worüber der Mensch zu verfügen hat. Am sechsten Tage kehrten die Schmuggler zurück. Dantes schleppte sich zum Hafen wie der verwunderte Philoktet, und als seine Gefährten landeten, sagte er ihnen, immer noch klagend, es sei eine merkliche Besserung in seinem Zustand eingetreten. Dann hörte er seinerseits die Erzählung der Abenteurer an. Die Fahrt war im Ganzen nicht schlecht gewesen und alle, besonders Jacopo, beklagten, dass Dantes nicht mitgemacht habe und darum seines auf 50 Piaster sich belaufenden Anteils am Nutzen verlustig gehe. Edmond verriet sich durch keine Miene. Er lächelte nicht einmal bei der Aufzählung der Vorteile, die ihm zugeflossen wären, wenn er die Insel hätte verlassen können. Da die Amalie nur nach Monte Cristo gekommen war, um ihn abzuholen, so schiffte er sich ein und folgte dem Patron nach Livorno, wo er sich, da seine Dienstzeit abgelaufen war, von dem alten Seemann verabschiedete. In Livorno ging er zu einem Diamantenhändler und verkaufte für 100.000 Francs 4 seiner kleinsten Diamanten. Der Händler hätte sich erkundigen können, wie ein Fischer zu solchen Wertgegenständen komme, aber er hütete sich wohl, denn er gewann an jedem Stein mehrere tausend Francs. Am anderen Tag kaufte er eine ganz neue Barke und schenkte sie Jacopo, dem er außerdem noch 100 Piaster gab, damit er sich Leute anwerben könne. Alles unter der Bedingung, dass Jacopo nach Marseille ginge und dort über einen Greis namens Louis Dantes, der in den Allées de Milan wohnte, und über ein Mädchen in dem Dorfe der Katalonier namens Mercedes Erkundigungen einzöge. Jacopo glaubte zu träumen. Edmond erzählte ihm, er sei aus Eigensinn und weil ihm seine Freunde das Geld zu seinem Unterhalt verweigerten, Seemann geworden. Aber bei seiner Ankunft in Livorno habe er die Erbschaft eines Oheims empfangen, der ihn zu seinem alleinigen Erben eingesetzt hatte. Dantes' überlegene Bildung verlieh der Erzählung solche Wahrscheinlichkeit, dass Jacopo seine Angabe keinen Augenblick in Zweifel zog. Am anderen Morgen ging Jacopo nach Marseille unter Segel. Er sollte Edmond auf Monte Cristo wiederfinden. An demselben Tage reiste Dantes, ohne zu sagen wohin, nach Genua ab. In dem Augenblick, wo er hier ankam, machte man eine Probefahrt mit einer kleinen Yacht, die ein Engländer bestellt hatte. Der Erbauer hatte dafür 40.000 Francs gefordert. Dantes bot ihm 60.000, unter der Bedingung, dass ihm das Schiff noch am selben Tage übergeben würde. Man wurde einig und der Schiffsbauer erbot sich, Dantes auch eine Mannschaft anzuwerben. Aber Dantes dankte und erwiderte, er pflege allein zu schiffen. Er wünschte nur, dass man in der Kajüte oben am Bett einen Geheimschrank anbringe, in dem sich drei geheime Fächer fänden. Dieser Auftrag wurde auch nach dem von ihm gegebenen Maßen am anderen Tage ausgeführt. Zwei Stunden später verließ Dantes den Hafen. Von den Blicken einer Menge von Neugierigen begleitet, die den spanischen Herrn sehen wollten, der alleine zu schiffen pflegte. Dantes machte seine Sache vortrefflich. Mit Hilfe des Steuerruders ließ er sein Schiff alle Bewegungen ausführen, die er wollte, und er gestand, dass die Genueser ihren Ruf als die ersten Schiffsbauer der Welt verdienten. Niemand wusste, wohin der fremde Schiffer fahren würde. Sein Reiseziel war jedoch Monte Cristo, wo er gegen Ende des zweiten Tages ankam. Das Schiff war ein vortrefflicher Segler und hatte die Entfernung in 35 Stunden durchlaufen. Dantes hatte sich die Lage der Küste sehr gut gemerkt und statt in dem gewöhnlichen Hafen zu landen, warf er in der kleinen Bucht Anker. Die Insel war öde. Niemand schien seit Dantes' Abreise gelandet zu sein. Er besuchte seinen Schatz. Alles war in dem Zustand, wie er es verlassen hatte. Am anderen Abend war das ungeheure Vermögen an Bord der Yacht gebracht und in den drei Fächern des Geheimschrankes eingeschlossen. Dantes wartete noch 8 Tage. Während dieser Zeit ließ er seine Yacht um die Insel manövrieren und studierte sie wie der Stallmeister ein edles Pferd. Am 8. Tage sah er ein kleines Schiff, das mit vollen Segeln auf die Insel zusteuerte. Er erkannte Jakobus Barke, machte ein Signal, das dieser erwiderte, und 2 Stunden nachher lag die Barke neben der Yacht. Auf die beiden Fragen erhielt Edmond eine traurige Antwort. Der alte Dantes war tot, Mercedes war verschwunden. Edmond vernahm diese Nachrichten mit ruhiger Miene, aber er stieg ans Land, wo ihm keiner folgen durfte. Nach 2 Stunden kam er zurück und nahm nun 2 Mann von Jakobus Barke auf seine Yacht über, die ihm beim Manövrieren helfen sollten. Sodann gab er Befehl, nach Marseille zu segeln. Den Tod seines Vaters hatte er ja vorhergesehen, aber was war aus Mercedes geworden? Ohne sein Geheimnis bekannt werden zu lassen, konnte Dantes einem Agenten keine genügenden Instruktionen geben. Überdies wollte er noch andere Erkundigungen einziehen, wobei er sich nur auf sich selbst verließ. Sein Spiegel hatte ihn in Livorno belehrt, dass er keine Gefahr lief, erkannt zu werden. Auch standen ihm alle Mittel, sich zu verkleiden, zu Gebote. Eines Morgens lief also die Yacht, nebst der kleinen Barke, kühn in den Hafen von Marseille ein und legte sich gerade vor der Stelle zu Anker, wo man Dantes an jenem Abend unseligen Andenkens nach dem Kastell If eingeschifft hatte. Nicht ohne ein gewisses Beben sah Dantes in dem Sanitätskahne einen Gendarmen auf sich zukommen. Doch mit der vollkommenen Sicherheit, die er erlangt hatte, reichte er ihm einen in Livorno erkauften englischen Pass und mittels dieses fremden Ausweises, der in Frankreich viel mehr geachtet wird als der französische, stieg er ohne Schwierigkeit ans Land. Das Erste, was er erblickte, als er den Fuß auf die Canebière setzte, war einer von den ehemaligen Matrosen der Pharao. Er schritt gerade auf ihn zu und richtete mehrere Fragen an ihn, die der Matrose beantwortete, ohne nur entfernt durch seine Worte oder sein Gesicht vermuten zu lassen, dass er sich erinnerte, den Fremden je gesehen zu haben. Dantes setzte seinen Weg fort. Jeder Schritt, den er tat, brachte eine neue Erschütterung in seinem Herzen hervor. Alle Erinnerungen aus seiner Kindheit, unvertilgbare Erinnerungen, erhoben sich auf jedem Platz, an jeder Straßenecke. Als er an das Ende der Rue de Noël gelangt war und die Allées de Milan erblickte, fühlte er, wie ihm die Knie versagten, und er wäre bald unter die Räder eines Wagens gefallen. Er kam zu dem Haus, das sein Vater bewohnt hatte. Hier lehnte er sich an einen Baum und schaute einen Augenblick nachdenkend den obersten Stock des armseligen Häuschens an. Endlich ging er auf die Tür zu, überschritt die Schwelle, fragte, ob keine Wohnung frei sei und drang, obgleich das Haus besetzt war, so lange in den Hausverwalter, bis dieser hinaufstieg und die Personen, die den obersten Stock bewohnten, im Namen eines Fremden um die Erlaubnis bat, ihre 2 Zimmer sehen zu dürfen. Die Personen, die den kleinen Raum bewohnten, waren ein junger Mann und eine junge Frau, die erst vor 8 Tagen geheiratet hatten. Als Dantes diese jungen Leute sah, stieß er einen tiefen Seufzer aus. Nichts erinnerte ihn indessen an die Wohnung seines Vaters. Nur die Wände waren dieselben. Dantes kehrte sich nach dem Bett um. Es stand an derselben Stelle wie das des früheren Mieters. Dantes' Augen befeuchteten sich unwillkürlich mit Tränen. Auf diesem Platz musste der Greis gestorben sein. Die zwei jungen Leute schauten voller Staunen den Mann mit der ernsten Stirn an, über dessen Wangen zwei große Tränen flossen, ohne dass sich sein Gesicht nur im geringsten veränderte. Aber da jeder Schmerz etwas Heiliges an sich hat, so richteten die jungen Leute keine Fragen an den Unbekannten. Sie zogen sich nur etwas zurück, um ihn ungestört weinen zu lassen, und da er sich entfernte, begleiteten sie ihn und sagten ihm, er könne wiederkommen, wann er wolle, und ihr armes Haus würde ihn jederzeit gastfreundlich aufnehmen. Als er am unteren Stock vorbeikam, blieb er vor einer Tür stehen und fragte, ob der Schneider Caderousse immer noch hier wohne. Der Hausverwalter antwortete ihm jedoch, der Mann, von dem er spreche, habe schlechte Geschäfte gemacht und führe gegenwärtig die Gastwirtschaft zum Pont du Gard zwischen Bellegarde und Beaucaire. Dantes ging hinab, fragte nach der Adresse des Eigentümers des Hauses, der Alais de Miller, begab sich zu ihm, ließ sich als Lord Wilmore melden, auf diesen Namen lautete sein Pass, und kaufte ihm das Häuschen für die Summe von 25.000 Francs ab, was wenigstens 10.000 Francs mehr war, als es wert sein mochte. Aber Dantes würde eine 500.000 bezahlt haben, wenn man so viel dafür verlangt hätte. Am selben Tage wurden die jungen Leute des fünften Stockes durch den Notar, der den Vertrag gemacht hatte, benachrichtigt, dass ihnen der neue Eigentümer eine Wohnung im ganzen Haus nach ihrer Wahl überlasse, ohne ihren Mietzins zu erhöhen, unter der Bedingung, dass sie ihm die zwei Zimmer, die sie bewohnten, abtreten. Dieses seltsame Ereignis beschäftigte 8 Tage lang alle Bewohner der Allées de Meilhan und gab zu tausenden Vermutungen Anlass, von denen keine der Wahrheit entsprach. Noch mehr Aufregung und Unruhe erregte es aber, dass man den Lord Wilmore im Dorf der Catalonia umhergehen und in ein armseliges Fischerhäuschen eintreten sah, wo er mehr als eine Stunde blieb, um Erkundigungen über verschiedene Personen einzuziehen, die tot oder seit 15 bis 16 Jahren verschwunden waren. Am anderen Tag erhielten die Leute, bei denen er eingetreten war, eine ganz neue katalonische Barke zum Geschenk, die mit Schleppnetzen und allem, was man sonst bedarf, ausgerüstet war. Gern hätten die braven Leute dem großmütigen Geber gedankt, doch hatte man ihn, als er sie verließ, einem Matrosen Befehle geben, zu Pferd steigen und aus Marseille wegreiten sehen.